Das ist mein Job heute Morgen. Ich bin der Johannes der Täufer. Ich tue nämlich vorbereiten, für was nachher kommt. Wir sind jetzt, das ist das, was der Johannes der Täufer gemacht hat. Er war da gewesen, zum Vorbereiten, für was nachher soll kommen. Dass das nachher so richtig gut hätte sein können. Das ist mein Job heute Morgen. Wir sind in dieser Serie tatsächlich frei. Ich tue heute vorbereiten, dass nächste Woche Tabrina, wenn sie dann predigt, dass sie so richtig durchstarten kann. Dass wenn der Christoph dann seine zweite Predigt in dieser Serie hat, dass er so richtig gut kann predigen. Das ist mein Job heute Morgen. Vorbereiten, für was nachher wird kommen in dieser Serie. Okay, und das Thema von heute Morgen, wir gehen gerade miteinander in die Bibel, wir schlagen aufschlagen Epheser 6, Vers 12, dann seht ihr, was das Thema ist, über das ich heute Morgen predigen darf. Nämlich steht in Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Jawohl, über das darf ich heute Morgen predigen. Über die Realität, dass wir in unserer sichtbaren Welt eben auch eine unsichtbare Welt haben. Und dass wir verstehen, was das genau bedeutet, die unsichtbare Welt, dass wir nachher verstehen können, wenn Tabrina über Autorität wird predigen nächste Woche. Ich freue mich auf die Predigt über Autorität. Ich freue mich darauf, wenn der Christoph wird predigen über gelöste Bremsen. Wir müssen verstehen, wieso es angezogene Bremsen gibt. Und wenn nachher das letzte Thema in dieser Serie frei sein, frei bleiben kommt, müssen wir verstehen, wieso es Unfreiheit gibt. Und das bringt uns in das Thema der unsichtbaren Welt. Also, in unserer sichtbaren Welt gibt es ja viele Sachen, die wir erkunden, verstehen, begreifen, anlangen, erkunden. Eben unsere sichtbare Welt. Aber hast du gewusst, dass die Bibel ganz deutlich und klar sagt, dass es in unserer sichtbaren Welt eben auch noch eine zweite, eine unsichtbare Welt gibt? Und ganz anders als die sichtbare Welt, wie der Name schon sagt, siehst du die nicht. Die ist eben unsichtbar. Die kannst du nicht ergründen, erkunden, erklären und verstehen in allen Details. Weil die eben unsichtbar ist. Aber die Bibel gibt uns ganz viel Weisheit und doch auch eine Sicht in die unsichtbare Welt drin, was dort läuft. Und ich darf das heute Morgen mit euch zusammen auspacken. Es ist so ein bisschen quasi, wir probieren heute Morgen mal den Vorhang ein bisschen aufzumachen. Habe ich extra das Bild mitgemacht. Das ist das, was wir heute Morgen probieren zu machen miteinander. Wir probieren miteinander den Vorhang ein bisschen aufzumachen und reinzuschauen, zu verstehen, was in dieser unsichtbaren Welt so am Laufen ist. Sehr einfach gesagt, musst du Folgendes merken. In der unsichtbaren Welt gibt es zwei Kräfte, die sind miteinander im Kampf. Wir haben Gott und sein Reich, das er etablieren auf unserer Welt. Und wir haben Satan und sein Reich, das er etablieren auf unserer Welt. Es ist eigentlich in einfachsten Begriff gesagt, ein Kampf zwischen Gut und Bös. Und um was kämpfen die zwei? Sie kämpfen um unsere Erde. Wir sind der Zankapfel von der unsichtbaren Welt. Und das hat absolut eine Berührung miteinander. Es ist nicht so, als wäre die unsichtbare Welt irgendeiner anderen Dimension völlig losgelöst von uns, hat nichts mit uns zu tun. Nein, wir sehen und spüren die Effekte von diesem Kampf und die Einflüsse von diesen zwei Reichen in unserer Welt sehr, sehr deutlich. Ich möchte euch schon ein Beispiel machen, eine Story aus meinem Leben, wo ich das so ein bisschen festgestellt habe. Vielleicht hilft dir das zu verstehen, was ich genau meine mit Einfluss. Das Gute vorweg ist mal, dass wir nicht im Kampf sind mit Menschen. Hast du das gesehen? Das ist schon mal eine gute Nachricht. Also wir müssen jetzt nicht unsere Mistgabel spitzen und in den Krieg ziehen. Nein, unser Kampf ist gegen die unsichtbare Welt. Ich habe, bevor ich ein Studium gemacht habe, bevor ich auf Australien in der Bibelschule bin, habe ich ja in Zürich als Banker gearbeitet. Ich habe diesen Job eigentlich sehr gerne gemacht. Er hat mir Spass gemacht. Es war ein guter Job. Wir hatten ein wirklich gutes Team. Und es war wirklich einfach eine gute Atmosphäre. Ich bin gerne am Montag arbeiten. Wer kann das sagen von sich? Hände hoch. Am Montag arbeiten, das ist gut. So gut. Hey, erstaunlich viel von euch. Super, so sollte es nämlich sein. Genau, das war die Situation. Es hat mir Spass gemacht. Aber ich muss dir schon sagen, ich habe auch gewusst, dass mein Job eigentlich sehr, sehr gut bezahlt war. Das ist so ein Stereotyp, wo man so sagt, die Banker verdienen zu viel. Das ist wahr. Ich habe wirklich viel verdient und ich habe das gewusst. Ich habe eigentlich sehr viel Wertschätzung für meinen Job und vor allem für die Entlöhnung von meinem Job. Aber wie jeder Bereich von unserem Leben ist auch mein Arbeitsfeld unter dem Einfluss gestanden vom Reich von der Finsternis, wenn du so willst. Und den Einfluss würde ich so bezeichnen. Es hat einen Geist von der Gier geherrscht bei unserem Arbeitsplatz. In meinem Job ist eigentlich sehr gierig zu und her gegangen. Also das heisst, ich bin sicher, wenn du die Lohnsumme von unserem Team, sagen wir, verdreifacht hättest, es wäre gleich niemand zufrieden gewesen mit seinem Lohn. Hat gleich jeder gefunden, ja, also okay, ist jetzt mal etwas, aber eigentlich müsste es ja noch viel mehr sein, weißt? Das war so die Einstellung, die an meinem Arbeitsplatz geherrscht hat. Ich würde sagen, es war wirklich etwas, wo ganz viel Gier, einfach, das ist ein dominierender, ein treibender Faktor gewesen. Ich glaube, das ist etwas gewesen, was das Reich der Finsternis in meine Arbeitswelt hineingebracht hat. Und ich bin diesen Einfluss absolut ausgesetzt gewesen. Also, wir haben gierige Kunden gehabt, wir haben gierige Chefs gehabt, wir haben gierige Teammitglieder gehabt. Es ist einfach sehr gierig zu und her gegangen. Und das heisst, wenn ich am Montag gerne bin, arbeiten, dann habe ich am Freitag, wenn ich fertig bin mit der Woche, habe ich eine Lohnerhöhung wollen am Schluss. Weißt? Weil es ist einfach so ein Geist von der Gier dort gewesen. Und das hat mich nicht kalt gelassen. Das ist nicht an mir einfach so vorbeigegangen. Und das sind die Einflüsse, bin ich fest davon überzeugt, aus einer unsichtbaren Welt. Weil musst Folgendes wissen, das Ziel vom Reich der Dunkelheit ist relativ simpel. Das Reich der Dunkelheit hat ein einziges Hauptziel. Und das ist, Lobpreis wegnehmen von Gott und auf irgendetwas anderes tun. Das ist, wie das Reich der Finsternis operiert. Das ist das Ziel vom Reich der Finsternis. Es will, dass unser Lobpreis, dort, wo er hergehört, nämlich Gott, dass er von dort weggeht und auf irgendetwas anderes geht. Was das irgendetwas anderes ist, ist eigentlich relativ egal. Ob das Beziehungen sind, ob das Geld ist, ob das dein Status ist, ob das dein Auto, dein Haus, deine Familie, was auch immer ist, ist im Reich der Finsternis egal. Das Ziel ist, dass dein Lobpreis von Gott weggeht auf andere Sachen. Schau mal in Römer 1, Vers 23. Dort bringt es so schön auf den Punkt. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das ist, wie du den Einfluss vom Reich der Finsternis in deinem Leben kannst feststellen. Dort, wo dein Lobpreis weggenommen wird von Gott und auf andere Sachen gerichtet wird. Bei mir war das an meiner Arbeitsstelle, bin ich versucht, meinen Lobpreis von Gott wegzunehmen und auf Geld zu richten. Mehr zu wollen, nicht zufrieden sein mit dem, was ich bekommen habe. So kannst du ganz einfach feststellen, wo das Reich dieser Finsternis einen Einfluss hat auf dich und dein Leben. Und die Konsequenzen von diesem falschen Lobpreis, wo falsche Sachen gehen, die sind uns alle sehr bewusst und sehr bekannt. Das ist es nämlich, was die Welt ja, ein bisschen an die Wand gefahren hat. Die Bibel nennt das sehr simpel Zielverfehlung. Unser Ziel wäre eigentlich gewesen, als Menschen Gott die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Aber wir haben das Ziel verfehlt. Und die Auswirkungen von dem sind katastrophal. Das bringt Leid und Leid und Not in unsere Welt hinein. Und das ist es, was das Reich der Finsternis schlussendlich macht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt so konfrontiert bist mit dieser Aussage. In mir kommen Fragen. In mir kommen Fragen auf. Zum Beispiel eine von diesen Fragen, die mich beschäftigt, ist, wie kann denn das sein, dass unsere Welt so fest in der Kontrolle ist vom Reich der Finsternis? Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, wie kann das sein? Wieso ist das so? Wieso hat das Reich der Finsternis so viele katastrophale Auswirkungen in unserer Welt? Wieso gibt es so viel Leid und Leid und Not? Und für mich als Christ mehr noch beschäftigt mich. Wie kann das sein, dass ich nicht befreit bin von diesen Einflüssen vom Reich der Finsternis? Wieso bin ich nicht frei von dem? Wieso berührt das mich als Christ auch noch? Weil was uns als Christen ja auszeichnet, ist, dass wir glauben, unser Bekenntnis ist, Jesus ist Sieger. Oder? Jesus ist am Kreuz gestorben und auferstanden und er hat gewonnen. Wieso bin ich dann nicht befreit von diesen Einflüssen? Wieso berührt das, beschäftigt das, betrifft das mich? Meno, wieso ist es sogar so, dass ich zum Teil unter dem Reich von der Finsternis in dieser Welt muss leiden? Wie kann das sein, wenn doch Jesus gewonnen hat? Weißt du nicht, ob du dir die Frage auch schon mal gestellt hast? Wenn nicht, willkommen zu dieser Frage, heute zum ersten Mal. Es ist gut, dass du dir die Frage mal stellst, weil es ist nämlich eine wichtige Frage. Und es ist nicht eine Frage, die wir zum ersten Mal stellen in der Geschichte der Menschheit, sondern die Frage, wie kann das sein, ist so alt, wie Christenheit alt ist. Die ersten Christen haben sich massiv mit dieser Frage beschäftigt. Weil verstehst du und ich, wir leiden zwar unter dem Reich vom Bösen, aber die Christen, die ersten Christen, die Urchille, die haben gelitten bis zu ihrem Lebensverlust. Also, weißt du, wenn du in der Bibel liest, bist du bereit, das Kreuz auf dich nehmen, dein Leben hinzulegen für Jesus, für deinen Glauben. Meine, wir lesen das sehr metaphorisch, sehr, wie soll ich sagen, interpretiert. Hey, wenn ein Christ dazu mal das gehört hat, bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Was hat er für ein Bild im Kopf? Ja, okay, gekreuzigt werden. Ja, tatsächlich. Das ist das, was ein Christ verstanden hat. Dein Leben hinzulegen war nicht eine Metapher, sondern das war eine Realität. Ich bin sicher, dass die Christen zu Jesus Zeit, also gerade so nach Jesus Christus, die haben alle irgendjemanden gekannt, der für ihren Glauben gestorben ist. Märtyrertum ist eine absolute Realität und dementsprechend eine grosse Frage. Wieso sind wir als Christen trotz Jesus und seinem Sieg noch so dermassen am Leiden unter dem Reich vom Bösen? Und Gott hat die Frage beantwortet. Es gibt nämlich den einen Mann, der Johannes, hat er geheissen. Der hat auf Patmos gelebt, das ist eine Insel in Griechenland. Er ist auf die Insel verbannt worden, weg seinem Glauben. Er hat gerade sehr fest am eigenen Leib und Körper erlebt, was Verfolgung und was Leiden unter dem Reich vom Bösen bedeutet. Und Gott hat ihm eine Antwort gegeben auf die Frage, wie kann das sein? Auf all die Fragen, wieso lässt du das zu? Gott, hast du das im Griff? Bist du in Kontrolle? Wieso ist das Reich vom Bösen so dominant präsent in unserer Welt? Und wieso muss ich leiden? Wieso kenne ich so viel? Johannes hat 11 gute Kollegen gehabt. Das sind die 12, er mit 11 anderen sind die 12 Jünger von Jesus. Johannes hat erlebt, wie jeder einzelne von seinen 12 Kollegen für den Glauben gestorben ist. Also er hat 11 andere gekannt, wo er miteinander intim unterwegs war, wo sie miteinander unterwegs waren, wie die anderen 11 alle gestorben sind für ihren Glauben. Und Gott beantwortet die Frage, die du und ich vielleicht heute Morgen auch haben. Wie kann das sein? Und er tut wie den Vorhang aufmachen für den Johannes und sagt, okay, Johannes, ich gebe dir ein Privileg. Ich gebe dir eine neue Sicht. Ich gebe dir einen Blick hinter den Vorhang. Und ich zeige dir mal, was genau am Passieren ist in dieser unsichtbaren Welt drinnen, über die wir vorher geredet haben. Das Wort für Vorhang auf im Griechischen, das Wort ist Apokalypso. Apokalypso. Das ist so der Moment, wenn du in einem Theater sitzt und du bist gespannt, auf was jetzt dann kommt und dann geht der Vorhang auf und als Zuschauer wirst du in dem Moment in eine andere Welt hineingenommen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in die Schule gegangen bin, sind wir mal als Schulklasse ein Theater geschaut. Und es war Romeo und Julia. Der Vorhang ist aufgegangen und du wirst als Zuschauer in dem Moment in eine andere Welt hineingenommen. Dazu mal Mittelalter Italien, also Renaissance Italien. Und das Bühnensetting zeigt dir, bam, du bist in einer anderen Welt. Das kannst du übersetzen mit Vorhang auf, enthüllen, den Schleier zurückziehen. Das ist, was Apokalypso heisst. Wir übersetzen das Wort Apokalypso ins Deutsche mit Offenbarung. Eine Offenbarung. Und ich nehme an, ihr habt das bis jetzt gemerkt, um was es geht, was das für ein Apokalypso ist, für eine Offenbarung, die Johannes auf Patmos bekommen hat. Es ist das letzte Buch in deiner Bibel. Das letzte Buch, das du kannst haben in deinem biblischen Kanon, heisst Offenbarung. Und das Wort, das gebraucht wird, wo Johannes sagt, hey, ich habe ein Apokalypso bekommen. Für mich hat Gott den Vorhang mal zurückgenommen und hat mir eine Sicht gegeben in eine andere Welt, in eine andere Realität. Und lass mich dir mal beschreiben, probieren in Wort zu fassen, was ich gesehen habe, wo der Vorhang mal aufgemacht worden ist für mich. Und er schreibt in 21 Kapitel nieder, was er für eine Apokalypse bekommen hat. Sind ihr bereit, um mal einen Blick hinter den Vorhang zu werfen? Ist gut, wenn ihr bereit seid. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, weil ich probiere jetzt nämlich gerade Offenbarung in 10 Minuten zu erklären. Und das ist kein Witz, wenn ich sage, jetzt machen wir schnell eine Pause und dann miteinander beten. Weil ich brauche nämlich jetzt die Übersetzung vom Heiligen Geist. Ich möchte euch zwei Perspektiven geben aus der Offenbarung. Zwei Sichtweisen, wie du das kannst sehen kannst. Und ich glaube jetzt ganz fest, das ist so ein riesen Ding, Offenbarung. So viele Bilder und Symbole drin. Ich habe keine Chance, das korrekt und richtig zu machen, in allen Perspektiven. Darum glaube ich, dass wir jetzt den Heiligen Geist brauchen. Dass er jetzt kommt und dass er übersetzt in eure Herzen, was muss übersetzt werden. Und darum möchte ich jetzt Pause machen und kurz beten für das. Ist gut? Heiliger Geist, wir laden dich ein heute Morgen. Wir glauben ganz fest, dass du jetzt am Wirken bist und dass du übersetzt und dass du Sinn machst und dass du Wort wirst brauchen, um deine Wahrheit und deine wirklich tiefere Offenbarung in unsere Herzen hineinzuschreiben. Wir glauben, dass dein Wort aktiv und lebendig ist. Und so bitten wir dich jetzt heute Morgen, dass du wirklich Übersetzungsdienst tust in unsere Herzen drin, dass wir das fassen können, was du uns heute Morgen willst sagen. Brauchst du mich jetzt gerade in dem Sinne, dass ich das darf so gut machen, wie ich irgendwie kann, dass deine Ehr und dein Name grösser wird, heute Morgen in unserem Leben. Das wollen wir miteinander. Und alle, die einverstanden sind, dürfen sagen mit mir zusammen, Amen. Amen. Okay, also Offenbarung in 10 Minuten, here we go. Zwei Sichtpunkte, zwei Sichtweisen möchte ich mit euch anschauen aus der Offenbarung. Das erste ist, die erste Sicht, die wir möchten einnehmen, ist, wie der Johannes in dieser Apokalypse oder in Gott hat gesehen. Also wie ist Gott in dieser Offenbarung drin? Das ist die erste Sicht, die wir möchten einnehmen. Wie geht Gott mit dieser Tatsache um, dass es in unserer Welt eben genau den Kampf gibt in dieser unsichtbaren Welt? Wie ist Gott in diesem Kampf positioniert? Zuerst, das ist das Erste, was wir möchten machen. Und wer die Bibel dabei hat, der ist jetzt aufschlagen in Offenbarung Kapitel 5. Das möchten wir jetzt miteinander anschauen, durchlesen. Offenbarung Kapitel 5. Und ich fange an mit dem Vers 1. Und zwar beschreibt Johannes Folgendes in seiner Offenbarung, wo ihm der Vorhang zurückgenommen worden ist. Jetzt sah ich, dass der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Und wenn man nachher weiterliest, im grossen Kontext von der Offenbarung wird klar, dass das Buch mit den 7 Siegeln, das hat eine tiefe Bedeutung. Nämlich das Buch bedeutet, das ist Symbol für das Weltgeschehen in unserer Welt drinnen. Also in seiner Offenbarung ist das dem Johannes klar, okay, Gott sitzt auf dem Thron und er hat in seiner Hand ein Buch mit 7 Siegeln. Und das Buch beschreibt, was wird passieren und was schon passiert ist auf dieser Welt. Also das symbolisiert das Weltgeschehen, das Gott in seiner Hand hat. Und dann geht es weiter in dieser Offenbarung. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Also du hast das Weltgeschehen geschrieben auf einer Buchrolle, versiegelt mit 7 Siegeln. Und niemand ist würdig, das Weltgeschehen in seine Hand zu nehmen und die Siegel zu brechen und das Weltgeschehen vorwärts zu bringen nach seinem Plan und Willen. Und das ist zum Brüllen. Aber dann geht es weiter. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, einer hat den Sieg errungen. der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Und dann siehst du in dieser Offenbarung, oder Johannes sieht in dieser Offenbarung, wie die Buchrolle dieser Person, die würdig ist, übergeben wird. Die einen oder anderen, die das Alte Testament kennen, haben gecheckt, wer dann die Person ist, die würdig ist. Das ist Jesus. Jesus Christus, der Sieger, ist jetzt würdig gewesen, die Buchrolle aus Gottes Hand zu nehmen und in seine Hand zu nehmen. Und er ist würdig, die Siegel zu brechen und unser Weltgeschehen vorwärts zu treiben. Zu der Konklusion, zu dem Ziel, zu dem Willen, wo Jesus hatte. Also was heisst das für uns? Was sagt das uns? Das sagt uns erstens, Gott ist absolut in Kontrolle. In dieser Offenbarung wird so klar, wie nur irgendetwas, dass Gott auf dem Thron sitzt und dass es genau so passiert, wie er sagt. Jesus Christus hat das Weltgeschehen fest in seiner Hand. Er ist es, der ein Siegel nach dem anderen bricht und die Zeit von unserer Welt zu der Konklusion bringt, wo er will. Nicht eine Millisekunde ist Gott je herausgefordert von diesem Kampf. Es ist nicht ein unklarer Kampf, wie das könnte ausgehen. Geht echt gut am Schluss. Nein, es ist absolut klar, wie es zu Ende gehen wird. Jesus ist Sieger, er hat es in seiner Hand. Das Reich der Finsternis wird zergehen, wird aufgelöst werden. Und es wird ein Triumph sein von Gut in Ewigkeit. Weil Gott hat die Rolle in seiner Hand. Also wenn du momentan unter dem Reich vom Bösen leidest, dann ist das Erste, was ich dir mitgeben möchte. Du darfst sicher sein. Du darfst wissen, Gott ist nicht herausgefordert von dem. Er ist absolut in Kontrolle. Wenn es für uns vielleicht so aussieht, als würde das Reich vom Bösen können in unserer Welt, dann darfst du wissen, nein, das ist nicht so. Jesus ist Sieger. Er hat es in seiner Hand. Und es läuft so, wie er sagt. Die Siegel werden nach seiner Reihenfolge, nach seiner Ordnung, nach seinem Willen gebrochen zu dem Ziel, das er hat für diese Welt. Die Zeit dieser Welt ist absolut und fest in Kontrolle von Jesus und seiner Hand. Das ist das Erste, was wir mitnehmen wollen. Die zweite Sicht, die wir machen möchten aus der Offenbarung, ist, okay, wir haben jetzt auf Gott geschaut. Wir haben gesehen, er ist allmächtig, er ist in Kontrolle. Jetzt die zweite Sicht ist eine sehr interessante Sicht. Das ist nämlich die Frage, wie sieht Gott uns? Wie schaut Gott auf uns? Weil diese Sicht ist nämlich auch beschrieben in der Offenbarung. Das möchten wir miteinander anschauen in Offenbarung Kapitel 11. Dort haben wir eine Geschichte, die beschrieben ist von zwei Zeugen. Die zwei Zeugen sieht der Johannes in seiner Apokalypse, in seiner Offenbarung. Und wir lesen schnell Vers 3 und 4 aus dem Kapitel 11. Wenn du alles lesen willst, hey, super, wenn du deine Bibel dabei hast, dann kannst du das jetzt machen, dann hast du mehr Kontext. Wir lesen einfach Vers 3 und 4 und nachher noch 13 miteinander. Und zwar 3 und 4 steht, doch werde ich, das ist Gott, wo jetzt redet, fuhr die Stimme fort, meine beiden Zeugen zu ihnen schicken. Und sie werden während dieser ganzen Zeit, 1260 Tage lang, in Sacktuch gehüllt, als Propheten unter ihnen auftreten. Und das unter ihnen ist die Welt, die wir im Moment sehen, die im Kampf steht zwischen Gut und Böse. Diese beiden Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, von denen es in der Schrift heißt, dass sie vor dem Herrn stehen, dem Herrscher über die ganze Erde. Und ich glaube ganz fest, dass die zwei Zeugen sind ein Symbol für die Kirche. Also wenn du die Offenbarung liest, das Kapitel 11, glaube ich, du solltest dich identifizieren mit diesen zwei Zeugen. Aus mehreren Gründen habe ich die Überzeugung. Erstens, ich habe zwei Wörter angestrichen, weil die zwei heissen Zeugen. In der Bibel wird die Kirche, du und ich, die mit Jesus unterwegs sind, immer wieder Zeugen genannt. Also wenn du in der Bibel liest, Zeugen, dann sollst du bei dir machen, ja, ich, hallo, da bin ich, was soll ich machen? Dann sollst du dich identifizieren mit dem Zeugen, weil das ist dein Job. In der Apostelgeschichte heisst, ihr sollt gehen und ihr sollt bezeugen in Jerusalem, Samaria und bis ans Ende dieser Welt, wer ich bin. Darum glaube ich, wir sind die zwei Zeugen in dieser Geschichte drin. Zweitens, wieso ich glaube, dass das Killen ist, ist, weil die zwei werden Leuchter genannt. Am Anfang von dieser Offenbarung, die Johannes bekommt, adressiert er 7 Kirchen in der Türkei, in der heutigen Türkei. Und er nennt diese 7 Kirchen die Leuchter. Und er braucht jetzt das Bild wieder, um die zwei Zeugen zu beschreiben. Was dir und mir als aufmerksame Leser klar machen sollte, aha, okay, ja, das bin ich in dem Fall. Ich muss jetzt aufpassen. Es geht um die Kirche. Die werden jetzt wieder in dem Bild von diesen Zeugen benannt. Und was sollen die zwei Zeugen machen? Gott schickt die zwei Zeugen in diesen Kampf rein. Und sie sollen in diesem Kampf drin bezeugen, wer Jesus ist. Und die zwei Zeugen machen das. Sind unantastbar, bis zu einem gewissen Moment, wo das Reich der Finsternis die zwei tötet. Ihr Leben wegnimmt. Und sie sind 3,5 Tage lang tot und sind ausgestellt öffentlich im Marktplatz. Und es wird beschrieben in dieser Geschichte, wie sich Nationen freuen über diese Tatsache. Es ist so richtig, oh, endlich. Endlich sind die zwei tot. Mann, sind die mühsam gewesen. Und Nationen können sich auch gegenseitig Geschenke machen, um die Tatsache zu feiern. Yeah, sie sind tot, ich schenke dir jetzt etwas, um das zu feiern. Die zwei Zeugen sind endlich gestorben. Die, die nicht haben wollen, ruhig sein und nicht haben wollen aufhören, bezeugen, wer Jesus ist, die haben nicht aufgehört mit dem, aber jetzt sind sie tot. Endlich. Riesenfest, öffentliche Demütigung von diesen zwei Zeugen. Und dann passiert etwas. Gott kommt und greift ein und tut die zwei Zeugen wieder zum Leben erwecken. Und er tut die zwei wieder zur Ehre bringen. Tut sie wieder in eine Position von der Ehre einsetzen. Und dann, wo das passiert, lese ich etwas ganz Interessantes in der Offenbarung. Ich habe es fast nicht gelesen, als ich das gelesen habe. Jetzt musst du dir denken, was dann steht. Im selben Augenblick, das ist nachdem die zwei Zeuge wieder zum Leben gekommen sind, passiert Folgendes. Im selben Augenblick wird ein heftiges Erdbeben die Stadt erschüttern. Ein Zehntel der Gebäude wird einstürzen und 7000 Menschen werden den Tod finden. Das ist apokalyptische Sprache. Du musst verstehen, das ist alles symbolisch. Aber jetzt kommt es, was wichtig ist. Zutiefst erschrocken werden dann die Überlebenden dem Gott, der im Himmel thront, die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Jetzt hast du es mit in dieser Offenbarung, wo ganz viele schlimme Sachen und Konsequenzen passieren von der Tatsache, dass Menschen Lobpreis noch jemand anders hergetan haben. Das verursacht ganz viele schlimme Sachen auf dieser Welt. Aber was passiert? Kein einziger würde umkehren. Die schlimmen Konsequenzen bringen die Nationen nicht dazu, umzukehren zu Gott. Aber wo zwei Zeugen kommen und öffentlich bekennen, wer Jesus ist und bereit sind, ihr Leben hinzugeben für die Wahrheit, für das Zeugnis, passiert, was niemand für möglich gehalten hätte. Die Menschen erkennen und begreifen, wer Gott ist und geben den Lobpreis, der ihm gebührt, wieder dort her, wo es hergehört. Und ich glaube, das ist genau, wie Gott den geistlichen Kampf sieht. Er hat Soldaten ausgesendet in diesen Kampf drin. Das bist du und ich. Als Kirche sind wir berufen, in diesen Kampf drin zu gehen. Und wegen unserem Zeugnis und wegen unserer Bereitschaft, unser Leben hinzugeben, hinzulegen, das ist es, wo Menschen plötzlich zu Gott bringen, die vorher nichts von Gott wollen wissen. Trotz der schlimmsten Konsequenzen und Androhungen vom Schlimmsten kehren sie nicht zu Gott um. In dem Moment aber, wo sie zwei Zeugen sind, wo Jesus bezeugt und bereit sind, ihr Leben hinzugeben für ihren Glauben, in dem Moment kommen Nationen und finden auch Gott die Ehre geben, wo ihm gebührt. Ist das nicht ein wunderschönes Bild, wie Gott uns sieht? Was Gott von uns möchte in diesem Kampf drin? Mach mal für einen Moment den Vorhang wieder zu von der Offenbarung. Weil Jesus hat nämlich genau das Gleiche auch beschrieben in unserer sichtbaren Welt, wie das bei uns in dieser sichtbaren Welt wird aussehen. Du musst mal schauen in Matthäus Kapitel 10. Ja, es ist 10, nicht? Genau, Kapitel 10. 16 bis 18, was dort steht. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ja, das sagt Gott. Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Ja, ich sende euch in den Kampf hinein und boy, oh boy, wird das nicht lustig werden für dich. Es ist wie ein Schaf, das gesendet wird unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet werden. Das ist das Gleiche beschrieben, einfach mit Vorhang zu, in unserer Welt, was das bedeutet, für dich und mich. Hey, das war die Vorbereitung, auf was wird kommen. Wenn auch nach Tabrina nächste Woche predigen will, wird es um Vollmacht gehen. Sie wird jetzt ausdeutschen, was es genau heisst, den guten Kampf zu kämpfen. Weil du darfst nämlich als Schaf gesendet unter 12 in Vollmacht handeln. Das wird kommen. Ich hoffe, es hat euch geholfen, mal den Vorhang aufzunehmen, einen Blick probieren zu werfen hinter das. Und ich möchte jetzt schnell noch 2-3 Minuten von meiner Predigt, wo ich noch Zeit habe, um euch eine Frage zurückzustellen. Hast du nämlich gewusst, dass die Offenbarung nicht nur Fragen beantwortet, sondern sie stellt eigentlich auch eine Frage? Am Ende der Zeit. Sie stellt folgende Frage. Und wo wirst du stehen? Das ist die Frage, die die Offenbarung zurückstellt. Wo wirst du stehen, wenn die Zeit von unserer Welt zu ihrem Ende kommt? Wo wirst du sein? Wirst du mit dem Reich vom Bösen sein? Oder wirst du mit dem Reich vom Guten sein, wo ultimativ wird triumphieren? Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, wo wirst du stehen, wenn sie zu ihrem Ende kommt? Wie sieht es mit dir aus? Ich möchte jetzt schnell 2 Minuten erklären. Vielleicht hast du jetzt nicht so viel verstanden von der Predigt, das ist nicht so schlimm. 2 Minuten möchte ich dir erklären, wenn du Jesus noch nicht kennst, wie du das machen kannst, wie du Jesus kennenlernen kannst und wie du sicher sein kannst, dass du am Ende der Zeit auf der richtigen Seite stehst. Ich möchte das Gebet einblenden für dich. Das Gebet wird dich auffordern, wenn du das möchtest, die Entscheidung zu treffen, mit Jesus zu leben, dann kannst du das Gebet nehmen und einfach lesen und für dich beten. Haben wir es? Sehr gut. Ja, genau. Das ist das Gebet. Und ich möchte, dass du das schon mal durchlesest, dass du dir überlegst, hey, möchte ich das Gebet beten am Schluss? Hast du das Gebet schon mal betet in deinem Leben? Ich möchte transparent sein mit dir, ich möchte dir sagen, was ich dich frage zu machen am Ende. Ich möchte, dass du das Gebet betest. Dass du das tust für dich wirklich glauben und so beten. Ich möchte dir Folgendes erklären. Hast du gewusst, dass du einen liebenden, guten, gütigen Vater im Himmel hast? Einer, der dich gemacht hat. Der gleiche Gott, der Sophia so schön gemacht hat, hat auch dich gemacht. Er hat dich geformt im Leib von deiner Mutter. Aber weisst, wir Menschen haben uns immer wieder mal gegen Gott entschieden. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben angefangen, andere Sachen zu loben, anstatt Gott, was wirklich hergehört. Wir haben unser Ziel verfehlt. Und das ist, was die Bibel Sünde nennt. Hey, es ist einfach eine Tatsache, dass wir alle kollektiv als Menschen das Ziel verfehlt haben, andere Sachen wichtiger gemacht haben in unserem Leben. Und das hat ganz viele schlechte Sachen produziert. Und die Bibel nennt das Sünde. Wir sind Sünder. Wir sind einfach nicht gerecht vor Gott gestanden. Wir können im Moment, so wie wir sind, mit unseren Taten nicht gerecht vor Gott stehen. Und das bedeutet ewige Trennung. Das heisst, um nochmal das Wort der Predigt zu brauchen, wir gehören zum Reich der Finsternis. Und jetzt stell dir mal vor, wie fest das einem liebenden Vater im Herz weh macht. Dass seine Kinder getrennt sind von ihm. Dass sie das Ziel verfehlen am Ende der Zeit. Und darum hat er eine Lösung gebracht in das Problem drin. Er hat die Lösung gebracht in Person von Jesus Christus. Jesus ist es, der für dich und mich in die Welt hineingekommen ist, der deine und meine Zielverfehlung auf sich genommen hat und mit dieser Zielverfehlung am Kreuz gestorben ist und die Strafe auf sich genommen hat, die ewige Trennung überwunden hat und was für dich und mich möglich macht, zum zurückzukommen. Zum Zurückkommen zum Vater, zum Reich vom König, wo Jesus heisst, zu gehören. Das ist es, was er gemacht hat. Und das ist die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Hast du mal das begriffen, was ich jetzt erklärt habe, dass du sündig bist, dass du dein Ziel verfehlt hast in deinem Leben und möchtest du umkehren, möchtest du um Vergebung bitten, möchtest du zu Jesus kommen und seine gute Vergebung in deinem Leben annehmen, sodass du mal in Ewigkeit zu Jesus gehörst. Hast du das Geschenk je angenommen in deinem Leben? Wenn nicht, dann möchte ich dich einladen, jetzt dann gerade das Gebet mit mir zusammen zu beten. Das ist es nämlich, was ich da ausformuliert habe, wie man die Vergebung in Anspruch nimmt. Möchte ich aber noch bitten, wenn ich auf drei zähle, schnell die Hand aufzuheben. Wenn du da drin bist und noch nie die Entscheidung getroffen hast, Jesus in dein Leben aufzunehmen, dann möchte ich dich bitten, einfach schnell bei drei die Hand aufzuheben. Aus zwei Gründen möchte ich dich das bitten. Erstens, ich weiss, das würde dich etwas kosten. Das würde Überwindung brauchen für dich, um da die Hand aufzuheben und zu sagen, jawohl, ich nehme das in Anspruch. Und das ist richtig und gut so. Weil Jesus hat es nämlich alles gekostet. Verstehst du? Er ist gestorben für dich am Kreuz. Darum möchte ich dich bitten, auch etwas zu tun, um zu sagen, ja, und ich nehme das in Anspruch. Darum bitte ich dich, die Hand aufzuheben, wenn ich auf drei zähle, wenn du das möchtest, in Anspruch nehmen. Und zweitens bitte ich dich, das zu machen, weil wir haben Leute da drinnen, die nachher dir möchten, die Bibel schenken. Darum, dass sie wissen, ja, wer hat die Entscheidung getroffen. Darum bitte ich dich, die Hand aufzuheben. Also gibt es irgendjemanden da drinnen, der die Entscheidung möchte treffen, zum ersten Mal im Leben? Zähl auf drei, heb schnell deine Hand auf, dass ich es sehe und dass es auch das Team sieht, das dir nachher die Bibel schenken möchte. Eins, zwei, drei. Gibt es irgendjemanden, der das möchte annehmen heute zum ersten Mal? Hey, mega cool. Danke vielmals, ich sehe die Hand. So gut. Hey, mega schön. Hey, es berührt mich immer zutiefst, wenn Menschen die Entscheidung treffen, so eine gute Entscheidung. Und wir werden jetzt mit dir zusammen das Gebet beten, das da eingeblendet ist. Ich werde es vorbeten und ihr könnt es alle laut mitbeten. Ist gut. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selber bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Weil Christus für mich gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Amen. Hey, mega cool. Gebt doch den Personen, die das jetzt gemacht haben, einen Applaus. Hey.